für mich ist wirklich diese Frage berechtigt oder war berechtigt, warum und wieso hast du das gemacht? Und wenn man selbst so eine Erfahrung gemacht hat und sagt dann, Moment mal, ich kümmere mich um meinen eigenen Körper, dann bleibst du ja auch dabei. Weil der Erfolg, der kommt ja nach und nach, nicht sofort, aber der kommt. Und ich habe diese Erfahrung vor 12 Jahren selbst gemacht und habe beschlossen, nein, ich werde mich dem Schicksal nicht ergeben, sondern ich kümmere mich um mich selber. Wenn der Arzt mir sagt, ja, nächstes Jahr sehen wir uns wieder, Sie brauchen ein neues Hüftgelenk, dann habe ich gesagt, ich entscheide, wann ich ein neues Hüftgelenk brauche, nächstes Jahr garantiert nicht. So, und das war vor 12 Jahren. Natürlich ist mein Hüftgelenk kaputt, natürlich sind meine Kniegelenke kaputt, aber ich bin schmerzfrei und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Und jetzt mit deinem Buch habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit für mich entdeckt, da was daraus zu machen. Weil das, was ich an Schaden habe, der ist teilweise reparierbar, aber eben nicht ganz. Ne? Je länger man das hinauszögern kann, weil man sich um sich selber kümmert, umso besser.
Das finde ich total spannend, dass du das so sagst. Ich habe selber auch 4 Jahre in der Orthopädie gearbeitet. Ich sag mal, man hat ja keinen Schaden, sondern es sind normale Verschleißerscheinungen. Natürlich sieht deine Hüfte hoffentlich anders aus als die Hüfte von einer 20-Jährigen oder als die Hüfte von einer 40-Jährigen. Das sind ja aber ganz normale Prozesse. Ich meine, wenn man sich einen Baum anguckt, der altert, wenn man sich alles in der Natur anguckt, man altert halt und hat damit andere Funktionen, andere Herausforderungen. Und ich glaube aber, mir ist es total wichtig, einfach zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist, also wie viel Potenzial in einem steckt. Und wenn man aber meiner Meinung nach halt Training einerseits zu kompliziert macht und zu viel die ganze Zeit immer erstmal nur in die Theorie geht, kommen die Leute nicht ins Machen. Ich habe so viele Kunden, die immer so sagen, ja, aber sie haben Angst, dass sie dann die Übung falsch machen, deswegen haben sie die gar nicht gemacht, wo ich immer sage, meiner Meinung nach gibt es keine falsche Übung. Alles, was der Körper kann, gibt dir das Nervensystem quasi frei und sagt, ah, okay, für dich ist es jetzt sicher. Ob dann immer so dieser Klassiker bei der Kniebeuge, das Knie übers Sprunggelenk geht oder nicht, völlig egal. Wenn mir eine Gabel runterfällt und ich die Gabel aufhebe, dann geht mein Knie auch übers Sprunggelenk, dann mache ich den Rücken auch rund. Also ich glaube, dass man da viel, viel mehr dem Körper vertrauen darf, zu sagen, hey, der macht das schon alles. Zeig ihm viele Optionen, zeig ihm viele Möglichkeiten, was es quasi alles gibt. Und ansonsten ist hier oben unsere Gehirnmasse so weit entwickelt. Wir wissen eh noch ganz wenig, meiner Meinung nach, darüber, was da eigentlich alles passiert. Sondern es geht immer darum, dem Körper mehr Informationen zu geben, mehr Sicherheit. Und dann ganz individuell macht der Körper, passt er sich ja an, Stück für Stück.
Korrekt. Der passt dich an. Ich habe danach angefangen, die ersten Übungen zu machen, weil es war einfach, schlicht und einfach gut erklärt. Auch diese einzelnen Punkte, die aufgeführt hast, indem du sagst, ich kann es nicht oder ich kann es irgendwann so und es fällt mir leicht oder es fällt mir gar nicht leicht. Das war so motivierend. Wo mache ich jetzt mein Kreuz? Was geht nicht? Und wenn du dann nach 14 Tagen merkst, oh Moment mal, vorher war das Kreuz hier, jetzt kann ich das da schon dahin machen. Ich rück schon wieder etwas nach oben, weil es funktioniert. Die Übungen sind so einfach, aber jetzt kommt aber dieses Aber. Ich mache die einmal so, stelle mich hin und dann mache ich die nochmal, indem ich die Augen schließe. Und dann merke ich plötzlich, Moment mal, du schaukelst wie auf hoher See. Was ist denn los? Dein Gehirnkasten hat irgendwo die Zentrierung nicht gefunden. Und das war so spannend.
Ja, das ist halt das Erleben am eigenen Körper, ne? Und ich werde ja ganz oft so gefragt, hey, neurozentriertes Training, was ist das eigentlich? Und das Buch heißt ja quasi so, trainierst du Gleichgewicht und Stabilität. Und ich glaube, dass das aber mit das Wichtigste ist, die Theorie, das ist alles schön und gut, aber man darf es am eigenen Körper spüren und erfahren. Und nur dann macht man, also nur dann, finde ich, kommt man halt auch ins Training, nur dann wird man aktiv. Und immer diese, ich sage immer, meine Kunden haben immer recht, weil entweder macht sie eine Übung besser, es macht sie schlecht oder es bleibt gleich. Wenn man sich nicht entscheiden kann, bleibt es halt gleich. Und aber dieses Testen vorher, wie beweglich bin ich, wie stabil stehe ich auf einem Bein oder ich teste echt viel im Alltag, kann ich eine Spülmaschine ausräumen, kann ich mich nach vorne beugen. Einfach durch meine eigene Krankheitsgeschichte, Rückengeschichte war für mich so dieses nach vorne beugen immer fürchterlich. Da hatte ich echt richtig Panik teilweise schon. Und dann aber eine Übung zu machen und danach zu gucken, ist es besser geworden, dann hat man erstens die Motivation, und der Körper sieht die Bedeutung, warum er etwas machen soll. Aber ich sage mal, die Menschen sind ja eigentlich bescheuert. Alle meine Kunden wissen ja, dass Bewegen gut ist, dass gesunde Ernährung gut ist, dass Atmung wichtig ist. Das haben wir alle schon mal gehört. trotzdem machen es ja viele von uns nicht, weil dann kommt ja Job dazwischen, Arbeit, Alltag, was auch immer. Das Leben passiert ja trotzdem um uns herum. Und dann aber zu gucken, hey, wenn ich eine kleine Übung mache und ich kann danach sofort besser auf einem Bein stehen. Oder ich habe viele junge Eltern, die dann sagen, wenn sie ein paar Übungen machen, können sie ihr Kind besser hochheben, können das Kind besser tragen, ohne Schulter- und Nackenverspannung die ganze Zeit zu haben. Ich habe relativ viele ältere Menschen, die gesagt haben, so beim Treppensteigen, es nervt sie, wenn sie sich immer am Geländer festhalten müssen. Und die merken dann aber Tag für Tag, oh, das wird besser. Ah, ich muss nicht mehr die ganze Zeit nach unten gucken, sondern ich kann geradeaus gucken. Ach, ich kann beim Spazierengehen auf einmal mir die Umgebung anschauen und habe nicht Angst, dass ich die ganze Zeit stolpere. Und ich so denke, das ist ja viel schöner. Es gibt ja viel mehr Lebensqualität im Alltag, als jetzt zu sagen, Trainer XYZ oder Physiotherapeutin, Physiotherapeut oder Mediziner, Medizinerin XYZ hat ja gesagt, mach die Übungen, weil die gut für dich sind. Ich glaube, dass die Welt so nicht funktioniert, sondern nur, wenn man selber merkt, okay, es hat einen Effekt auf das eigene Leben, dann bleibt man auch dran, wie du das gerade selber so schön gesagt hast. Du wolltest halt keine Hüft-OP, sondern du hast halt geguckt, was kannst du selber machen, merkst den Effekt und dann bleibst du auch dran.
Genau, das war's, der Effekt. Jetzt eine Frage. Du hast ja jetzt schon längere Zeit Erfahrung. Der Punkt Effekt, wann könnte der Effekt so oder wie lange dauert es, dass ein Effekt eintritt, dass ich mit mir und mit meinem Zustand zufrieden bin? Bei mir, ich denke mal, ich bin jetzt 10 Jahre kaputt gelaufen und jetzt fange ich an. Das kann ich natürlich nicht in 14 Tagen hinkriegen. Gibt es da irgendwie so schon Erfahrungen, wie lange es dauert? Ich meine, ich bin motiviert, ich ziehe das durch, aber wie lange es dauert, dass ich dann wirklich effektiv sagen kann, oh, das hat mir so viel gebracht, ich bin wieder fit. Gibt es da schon Erfahrungen?
Super spannende Frage. Also Thema Nummer 1, jeder Mensch ist individuell. Man kann natürlich nicht sagen, nach XY Einheiten, Stunden oder Sessions wird das besser. Was mir am wichtigsten ist, deswegen, ich teste immer, mache eine Übung und teste wieder, also mache einen Retest. Du merkst nach einer Übung sofort, ob du besser geworden bist, ob du schlechter geworden bist oder ob du gleich geworden bist. Also das ist erstmal von der Theorie, von der Logik her das Wichtigste. Wenn du beispielsweise dich auf ein Bein stellst, dann machst du eine Atemübung, stellst dich wieder auf ein Bein. Du merkst direkt danach, ist es besser, ist es schlechter oder ist es gleich geblieben. Wenn es besser geworden ist, sagt man im Schnitt, es dauert zwischen 6 bis 8 Wochen oder andere sagen zwischen circa 10.000 Wiederholungen, bis sich das quasi manifestiert hat. Meiner Meinung nach super individuell. Also das sind so die Theorien aus der Sportwissenschaft. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Kunden, die sagen, okay, sie merken nach 2, 3 Wochen einfach sofort den Effekt. Also sie merken dann einfach dauerhaft im Alltag, Rücken ist gerader, ist aufrechter, Knie tut nicht mehr so weh. Ich habe aber auch sehr, sehr schwere, sehr komplexe Fälle, die das nur wirklich an Kleinigkeiten merken. Die sagen, sie machen die Übung, es wird sofort besser. Es geht aber wieder zu dem Ausgangsstand zurück. Dann machen sie die Übung wieder, es wird wieder schlimmer, also es geht wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ich sag mal, je mehr Probleme, Herausforderungen man schon hat. Also ich habe wirklich auch viele mit Schlaganfall, nach Hirntumor, mit Long-Covid zurzeit. Also das sind einfach massive, auch zum Teil Schädigungen vom Nervensystem. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass nach 4 Wochen irgendwie der Körper wieder fantastisch ist. Je fitter man ist, umso schneller geht das. Im Schnitt kann man aber wirklich sagen, nach 6 bis 8 Wochen sollte sich das manifestiert haben. Und dann, und das ist ja das Spannende, muss das Training aber auch schwerer werden. Ja. Deswegen, du hast es ja gerade so schön beschrieben. Du hast es am Anfang mit offenen Augen gemacht. Simpel. Augen schließen, ja klar, dann fehlen fast 60% der Informationen. Das heißt quasi, unser Kompass wird ja weggenommen. Wir haben keine Orientierung mehr im Raum. Ja, natürlich fangen wir dann an zu schwanken und zu wackeln. Wenn aber irgendwann das Gleichgewichtsorgan die Informationen quasi überspielen kann und sagen kann, ah, okay, ich habe gelernt über die Körperwahrnehmung, über die Atmung, über die Bewegung und den Gleichgewichtssinn, mich so gut auszutarieren, kann man irgendwann auch stabil stehen, selbst mit geschlossenen Augen. Das ist dann aber Training. Und dann Steigerung, wenn du es mit geschlossenen Augen irgendwann sehr gut kannst, das zu leicht ist, dann änderst du die Kopfposition. Mit geschlossenen Augen, quasi als ob man nach oben den Kopf bewegen würde. Oder nach rechts rotieren oder nach links rotieren. Weil das ändert jedes Mal quasi die eingehenden Informationen. Und ich sage mal, so kann ich mit einer, mein ältester Klient ist jetzt 89 geworden, sitzt im Rollstuhl, mit dem kann ich aber quasi dasselbe Training machen, wie teilweise mit meinen Nationalspielern. Einfach, indem ich quasi dieselbe Übung schwieriger mache, Level für Level. Nationalspieler hat höchstwahrscheinlich ein bisschen andere körperliche Voraussetzungen als ein halbseitig gelähmter Rollstuhlfahrer. Trotzdem arbeiten beide quasi mit Atmung, mit Augen, mit Gleichgewichtssystem, mit Körperwahrnehmung. Und dann hat man aber eine komplette Bandbreite, wie man es individualisieren kann.
Das klingt sehr toll, weil ich habe ja gesagt, jetzt, ich habe das jetzt einige Wochen gemacht und die Erfahrung eben, jetzt stehe ich mit geschlossenen Augen und das ist völlig normal. Deswegen wollte ich wissen, wie lange es dauert. Das ziehe ich ja durch, aber wie lange es dauert, so erfahrungsgemäß und meine 6, 8 Wochen, okay, dann bin ich ja noch auf einem guten Weg mit Geduld und Spucke. Ich schaffe das, ja. Ja, ich mache es ja. Ne? So, und alleine dieses, ich mache es. Es ist eine gewisse Routine eingekehrt. Ich habe mir einen Zeitpunkt ausgesucht, wo ich es mache. So, und da ist mir das sowas von egal, ob da jemand was von mir will oder nicht. Ich mache. Und es ist morgens nach dem Aufstehen im Bad. Also ja, das ist so toll, da stört mich niemand. Und allein morgens zu wissen, ich habe erstmal eine halbe Stunde nur für mich. Und diese halbe Stunde nutze ich dann ganz individuell, wie wir sagen, aus, indem ich das, was ich gerade, was ich als einfach empfinde, das wird kurz und schmerzlos, aber dann der Rest kommt dann immer wieder etwas dazu und noch ein Weg dazu. Und ich glaube, wenn man sich selbst dann so motiviert und eben diesen Erfolg abhaken kann, ne, das ist jetzt schon selbstverständlich. Und wenn ich einmal ums Haus laufe jetzt und wie du das erklärt hast, ich gucke nicht auf den Boden, sondern ich laufe. Ich suche dann schon meine Hühner, weil ich suche die ja. Sonst habe ich geguckt, wo ich langlaufe. Heute gucke ich, wo die Hühner sind. Das ist für mich schon ein riesengroßer Erfolg.
Und
Das
das ist
ist
quasi,
diese
aber das
Morgen.
ist,
Ja.
entschuldige, dass ich da unterbreche, das ist
Ja.
aber total spannend, weil das ist quasi dann ja schon Training vom peripheren Sehen. Weißt du, weil du guckst nicht mehr auf den Boden, sondern du
Ja.
guckst in die Ferne, wo sind die Hühner, läufst
Ja.
trotzdem parallel. Und das ist genau das, da will ich eigentlich mal alle Kunden und quasi alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, langfristig hinbekommen. Irgendwann musst du eben nicht mehr auf einem Bein im Bad stehen und die Übung machen, sondern
Ja.
irgendwann ist dein Alltag ja Training. Weil du bewegst dich, guckst in die Ferne, machst die Bewegung. Genauso soll es ja sein. Ich sage immer, nur dadurch, dass wir so bewegungsarm leben, wie wir leben,
Ja.
müssen wir uns bescheuert gesagt auf ein Bein stellen und die Augen schließen und Kopfbewegung machen. Meine Großeltern haben das automatisch jeden Tag gemacht, wenn sie irgendwie die Hühner gefüttert haben oder wenn sie im Garten irgendwie die Kartoffeln gepflanzt haben, gesteckt haben oder keine Ahnung, die Bohnenstangen auf
Ja, ich
angebracht
weiß, was
haben.
du meinst, ja.
Dadurch,
Ja.
dass wir das alles nicht mehr machen, müssen wir jetzt quasi Training, wie im Fitnessstudio, Geräte zu bewegen. Ich glaube, wenn mein Opa sehen würde, dass ich mich an die Beinpresse setze, würde der auch so sagen, ja, Kindchen, hast du doch, wenn du irgendwie einen Kompost ummistest, automatisch dabei oder wenn du die Erdeimer von A nach B durch den Garten schleppst. Aber je nachdem, was man halt im Alltag macht, ich sitze super viel vorm Rechner, leider und Gott sei Dank. Das heißt, ich muss mir halt diesen Bewegungsimpuls holen, den man in der Natur normalerweise hätte. Das heißt, für dich wäre ja ein langfristiges Ziel, dass du die Übungen aus meinem Buch gar nicht mehr machen musst, sondern dass
Ja,
du die Bewegungen automatisch in deinem Alltag machst.
das wäre jetzt mein Ziel, ja. Das
Weil
stimmt.
ich will ja niemanden haben, der Übungen machen muss jeden Morgen eine halbe Stunde. Wunschvorstellung wäre ja, dir geht's so gut, dass du eine halbe Stunde draußen auf deinem Hof die Hühner fütterst, XYZ, was weiß, also keine Ahnung, Hühnerstall ausmistest und was auch immer noch da alles dazugehört. Weiß ich nicht, senst und Rasen umdrehst oder.
Genau, ja, da würden sich die jungen Leute freuen.
Ich
Ich
wollte gerade
mach's.
sagen, ich glaube, da gibt es genug, was dir einfallen würde. Und du quasi diesen Training gar nicht mehr brauchst. Aber wenn man den Körper halt nicht versteht und ihm nicht vertraut, wenn man Schmerzen hat, wenn man merkt, okay, das Laufen funktioniert nicht mehr so gut. Ich habe ganz, ganz viele junge Menschen, die sagen, ey, sie haben ständig Rückenschmerzen und das
Ja.
Sitzen ist so
Oh
schlecht. Ne? Genau. Das weiß, wovon ich rede. Jetzt kann man natürlich sagen, du darfst nicht so viel sitzen. Das ist aber in fast allen Berufen, es ist ja eine Utopie. Die sitzt also viel, eine Kassiererin zu sagen, beispielsweise, ja, sitzt halt nicht so viel. Ja, es ist halt ihr Job zu sitzen. Einem
Das geht gar nicht.
Büroangestellten zu sagen, sitzt nicht so viel. Was kann man aber machen? Schon im Sitzen beispielsweise die Beckenposition anpassen.
Ja.
Ist auch im Buch beschrieben. Also mein Ansatz ist immer, wie kann man quasi Training für Faule mit wenig Aufwand kleine Sachen verändern, damit der Körper mehr Informationen bekommt. Weil im Sitzen, dass das meistens sehr weh tut, ist ja einfach die Muskulatur, die dauerhaft aufrechterhalten muss, die aber diese Dauerbelastung nicht gewohnt ist. Unser Körper ist auf Bewegung ausgelegt. Also mal hinsetzen, mal stehen, mal laufen. Jetzt kann man sagen, mach doch eine aktive Pause jede Stunde. Wieder, sagt eine Kassiererin, sie soll jede Stunde aufstehen und sich recken und strecken. Da wird der Filialleiter relativ schnell sagen, Entschuldigung, geht's noch? sagt das einer alleinerziehenden Mutter, die irgendwie den ganzen Tag auf Achse ist und irgendwie, also man muss es ja anwendbar machen. Und ich glaube dann so Kleinigkeiten, und das hast du gerade total schön beschrieben, mit du machst das jeden Morgen und du hast schon deine Routine und du denkst schon gar nicht mehr drüber nach. Damit ist das für dich ja schon zu einer Verhaltensschlaufe geworden,
ja,
die man dann Stück für Stück quasi erweitern kann und sagen kann, Gleichgewicht ist jetzt gut, vielleicht geht es jetzt mehr um Kniebeweglichkeit oder Kniebeweglichkeit, Hüfte ist jetzt gut, vielleicht geht es jetzt mehr um Kraft, je nachdem, wo du vielleicht dann noch besser werden willst oder einen Fokus setzen möchtest.
Richtig, und genau das ist der Punkt. Die Übungen, die ich jetzt mache, die fallen mir leicht, weil ich sie regelmäßig mache. Leicht ist übertrieben. Die gefallen mir einfach, sagen wir es mal so, weil die machen auch Spaß. So. Und wenn ich dann merke, so bei den nächsten Übungen, das kriegst du sogar hin, du hast die Augen zu und schaukelst nicht so wie auf Hochsee, sondern bloß auf einem kleinen See. Wir haben Windstärke 2, das reicht. Dann ist das für mich schon ein Erfolg. So, mein schlimmstes Dilemma, was ich durchhabe, ist Treppensteigen. Ich habe schlicht und einfach, oder ich bin nicht in der Lage, die Treppe hoch und runter zu gehen, ohne mich festzuhalten. Das funktioniert nicht. Es hat aber eine Ursache, das passiert wieder im Gehirn irgendwo. Und zwar bin ich die Kellertreppe runtergefallen und seitdem habe ich eine Phobie für Treppen. Die muss ich aber erst wieder rauskriegen. So, und wenn ich die Treppe hochgehe, ohne Geländer, es geht einfach nicht. Runter ist das kein Problem. Ne? Halt mich zwar auch fest, aber es funktioniert nicht so. Und das ist eigentlich das Ziel, worauf ich jetzt aufbaue. Wenn der Rest schon mal da ist und sich verautomatisiert hat, dass ich dann Treppen steigen lerne. Das ist jetzt mein Ziel.
Was funktioniert da nicht, wenn ich fragen darf?
Ich kann freihändig nicht die Treppe hoch. Es geht überhaupt nicht. Meine Kniegelenke machen nicht mit. Ich muss mich also am Geländer festhalten, um die Treppen steigen zu können.
Und mit einer Hand oder brauchst du rechts und links ein Geländer?
Mit einer Hand geht, dann ist es schwieriger. Also wenn ich rechts und links mich festhalten kann, ist es einfacher, ja.
Und zurzeit würdest du aber quasi mit einer Hand den Treppenlauf nehmen mindestens und dann gehst du hoch?
Ja, gehen ist übertrieben. Ich schleiche dann langsam nach oben. Oder, also runter ist einfach, ja.
Aber, ja. Weil dann wäre zum Beispiel bei dir ein nächstes Ziel zu sagen, okay, lauf bewusst langsam, also wirklich ganz langsam, Treppe für Treppe, halte ich nur mit einer Hand fest.
Ja.
Und reduziere die Geschwindigkeit, weil reduzierte Geschwindigkeit, da hat quasi dein Hirn länger Zeit, die Bewegung umzurechnen. Ich vereinfache mal sehr stark, da passieren ganz viele Prozesse, aber es interessiert, glaube ich, im Detail die wenigsten. Das heißt, du reduzierst die Geschwindigkeit.
Ja.
Du läufst bewusst in Zeitlupe. Du musst dir doof vorkommen. Das muss wirklich so langsam sein, dass du das Gefühl hast, also wenn mich jetzt hier irgendjemand sieht, die denken auch, ich bin ein bisschen Mischucke. Dann ist die richtige Geschwindigkeit. Also wirklich extrem langsam. Ja. Hältst dich bewusst dolle mit der Hand fest. Wenn das gut funktioniert, 1-2 Wochen, hältst du dich nicht mehr stark mit der Hand fest, bleibst aber bei ganz, ganz langsamer Geschwindigkeit und gehst quasi nur noch ganz leicht mit der Hand an den Handlauf.
Ja.
Weil das Schlimmste, in Anführungsstrichen, was du machen kannst, du lässt den Handlauf direkt weg. Das ist eine zu große Bedrohung. Ja. Wenn dein Körper aber schon sieht und spürt, dass deine Hand, und ich habe das mit ganz vielen Klienten, die habe ich quasi irgendwann nur noch mit dem Finger an dem Handlauf langstreichen lassen. Aber das Hirn hatte die Sicherheit, für den Fall der Fälle können sofort zugreifen.
Ja, ja.
Weil auch da willst du ja Stück für Stück eine Steigerung reinbringen. Mhm. Und was ich mir bei dir, ohne dich jetzt irgendwie gut genug zu kennen und einschätzen zu können, vorstellen könnte, ich würde ein Widerstandsband umbinden, also ja, um den Rippenbogen.
Ja.
Habe ich, glaube ich, sogar auch ein Buch drin, die Übung, damit du atmest. Weil was bei ganz vielen passiert, du hast es gerade selber so schön beschrieben, du hast da fast eine Panik, eine Phobie.
Ja.
Das heißt, du wirst wahrscheinlich flacher atmen, vielleicht sogar die Luft anhalten, weil du einfach so, oh Gott, jetzt musst du die Treppe hoch und es geht nicht. In dem Moment, in dem du das Widerstandsband um den Rippenbogen hast, atmest du gleichmäßiger. Das heißt, vom Stresslevel, vom Bedrohungslevel her, kommst du ein bisschen mehr in diesen Entspannungsmodus.
Mhm.
Dein Gehirn wird besser mit Sauerstoff versorgt. Deine ganze Muskulatur wird besser mit Sauerstoff versorgt.
Mhm. Ja.
Und du hast schöner Nebeneffekt, dadurch, dass du gegen dieses Widerstandsband atmest, wird quasi deine Körpermitte aktiviert. Weil durch dieses Ausdehnen der Rippenbögen nach vorne, zur Seite und nach hinten hast du eine automatische, also eine reflexartige Aktivierung der Wirbelsäulenmuskulatur, die dich quasi stabilisiert. Das heißt, du fühlst dich automatisch stabiler. Mache ich mit ganz vielen Parkinson-Klienten, mit ganz vielen auch so nach Schlaganfall, die einfach so Probleme haben, wirklich sauber gerade auszulaufen. Band um die Rippenbögen, leichter Widerstand, du stehst stabiler, du hast, sind unterschiedliche Gehirnbereiche quasi, die einen Impuls bekommen. Das ist mit die einfachste Möglichkeit, vor allem auch, wenn so eine gewisse Panik, Phobie eine Rolle spielt.
Ja.
Siehst Weil sonst du? Musst du an so viele Sachen denken. Wenn ich dir jetzt sage, atme gleichmäßig, halte dich am Handlauf fest, beweg dich langsam, kannst du vergessen. Wir sind nicht multitaskingfähig. Zu sagen, bitte das Band um und bewusst langsam, weil es ist ein Unterschied, ob du sagst, du schleichst da hoch und du kannst das nicht. Mhm. Meinen Klienten sage ich immer, da streichst du den Bewegungsplan schon los durch. Das ist wie, wenn ein Lehrer sagt, okay, wir machen jetzt die und die Aufgabe, hier ist der Bauplan. Und was du aber sagst, ich kann das nicht. Das heißt, du streichst den Bauplan ja mit Rot durch.
Ja.
Wenn du dich hinstellst und sagst, ich kann das, ich steige jetzt die Treppe hoch und dir das auch glaubst, also wirklich diese Selbstwirksamkeit entwickelst und sagst, klar kann ich das. Ja. Ich mache das so langsam, dass nichts passieren kann. Stufe für Stufe. Ich halte mich bewusst fest. Ich bin da sehr kleinlich. Du spürst die Hand auf dem Handlauf. Du gehst ein paar Mal mit der Hand nur über den Handlauf drüber. Wie fühlt sich das an? Ist der warm? Ist der kalt? Ist das Gummi? Ist das Holz? Sagen wir es erstmal nur Informationen. Ja. Wie sieht die Treppe aus? Ist das Holz? Ist es Stein? Ist da ein Teppich drüber? Wieder sammelst Informationen. Tippst erstmal nur das rechte Bein auf die Treppe, danach das linke. Kriegst erstmal nur ein Gefühl dafür. Daten sammeln. Wie hoch ist eigentlich die Stufe?
Ja.
Weißt du, und dann hast du diese Aufgabe, ich muss die Treppe hochsteigen, in ganz, ganz viele kleine Aufgaben zerlegt. Man kann sich jeden Tag um eine Aufgabe kümmern.
Siehst du, genau das ist der Punkt. Ich meine, ich habe ja wirklich gelesen, aber wenn du das so erklärst, ist es ja viel einfacher, als wenn ich jetzt das Buch aufschlage und nochmal nachlese. Und ich glaube, das, was wir jetzt erfahren haben, wir können so vielen Menschen da was mitgeben, dass es machbar ist. Und dieses Ziel, ich mache das, nicht ich schaffe das, oder sondern ich mache es. Und es ist gut, es ist ja gut. Das sage ich mir sowieso jeden Tag. Ne? Also geht nicht, gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Es geht alles. Und weil alles geht, es geht nur in gewissen Linien nicht schnurstracks geradeaus. Und ich nehme dann einfach mal diesen, ich stelle die Weiche und nehme an diesen Umweg. Aber es funktioniert. Mhm. Und wir machen das ja schon seit Jahr und Tag so. Es geht, es funktioniert. Und wir versuchen das auch immer so ein bisschen rüberzubringen. Glaub doch einfach an dich.
Mhm. Ja, und wenn das ist Selbstwirksamkeit. Ja. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht. Also ich bin viel im amerikanischen Ausland unterwegs, auch was die ganze Forschung angeht. Diese Self-Efficacy, also Selbstwirksamkeit, ist vor allem in der Prävention und in der Rehabilitation ist quasi eins der evidenzbasiertesten Wirkmechanismen, der funktioniert. Also Selbstwirksamkeit, vereinfacht gesagt, glaubt man, dass man in der Lage ist, eine schwierige Situation zu meistern. Das sagt nichts anderes aus. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeit halt Stück für Stück, erstens Menschen auch ein Stück weit beizubringen, sie darin zu bestärken, zu bekräftigen. Gibt es unterschiedliche Modelle, will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Aber dieses, deswegen fange ich das Buch auch damit an, es geht nicht, doch es geht. Man kann es machen. Weil es ist ja, ich sage mal, es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist auch nichts Neues, dass wir atmen sollen, dass wir die Augen bewegen sollen. Meine Oma hat schon immer gesagt, guck mal in die Ferne und sitz nicht den ganzen Tag vor den Büchern. Also es ist alles nichts Neues, was ich da mache. Ich wende es einfach nur in einer für mich klaren Struktur quasi an. Ich breche es runter und auch dir zu erklären, wie man eine Treppe wieder hochgeht, ist nichts Neues. Ich habe vielleicht eine strukturiertere Art und Weise, das zu vermitteln, aber wie lernt ein Kind Treppe steigen? Ja, das tappelt immer erstmal nur auf der ersten Stufe und fällt wieder runter. Erste Stufe fällt wieder runter, hält sich irgendwann am Handlauf fest, greift 20 Mal an den Handlauf. Also das sind ja einfache Prozesse, wie du so schön gesagt hast, haben wir schon immer so gemacht. Und sich das aber bewusst zu machen, mir fällt das leider Gottes vielleicht leichter, weil ich 2-mal wieder laufen lernen musste, weil ich einfach nach beiden Bandscheiben-OPs wirklich einfach war Muskulatur weg, waren die Reflexe zum Teil weg. Das war frustrierend. Dadurch habe ich aber halt auch gemerkt, ja, okay, ich kann jetzt jammern und sagen, es ist total unfair. Warum habe ich jetzt eigentlich so einen schweren Schicksalsschlag? Bringt mir aber nichts, bringt auch meinem Umfeld nichts, also viel Frustration. Oder ich sage halt so, guck mal, was machbar ist und was in kleinen Schritten Stück für Stück geht.
Ja. Mhm. Ja, allein diese Frage, warum ich, die stellt sich überhaupt nicht. Weil, warum ich, wieso, die brauche ich mir doch gar nicht stellen.
Ja, so weit war ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das kann ich jetzt reflektiert im Nachgang sagen. Ich habe da schon auch tage- und wochenweise gehadert und dachte mir, vor allem bei der zweiten OP, es darf nicht wahr sein. Ich mache so viel Sport, ich habe so viel umgestellt in meinem Leben, es passiert trotzdem. Aber eben, es bringt einem nichts.
Ja.
Die Weisheit, die Reife, den Abstand, den habe ich mittlerweile, den hatte ich zu der Zeit aber ehrlicherweise nicht. Aber halt dieses Wissen sich anzueignen und einfach zu merken, was der Körper alles kann. Ich sag mal, was Mutter Natur da alles in unser Hirn und in den Körper schon reingepflanzt hat, fantastisch. Und es funktioniert automatisch. Ich muss jetzt nicht sagen, bitte rechten Arm anwinkeln und warte mal, welcher Muskel müsste jetzt welche Gelenkposition verändern? Ich bin sehr dankbar, dass das alles automatisch geht.
Ja, das ist richtig gut. Und ich denke, wir haben es auch verlernt, weil du jetzt gerade sagst, ich sitze morgens am Frühstückstisch und brauche erstmal eine halbe Stunde, um die Gegend und die Umgegend zu betrachten. Ich beobachte die Vögel, ich gucke in das Grün, bin Brillenträger, aber ich habe festgestellt, ja, in dem Falle brauche ich dieses Brillenteil überhaupt nicht, weil die stört nur. Sondern ich mache dann einfach, dadurch, dass ich die Brille nicht habe, ja, ich habe ganz anderen Blickwinkel oder ich versuche dann ganz anders in dieses Grün zu schauen. Und alleine, wenn du 5 Minuten nur Grün anguckst, es sind unterschiedliche Grüntöne, das ist so fantastisch. Und das hat sich bei mir so verändert. Wie lange machen wir das jetzt? 1,5 Jahre, ne? So, und dass wir am Frühstückstisch sitzen und aus dem Fenster schauen, weil wir die Tiere beobachten. Und ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich mal vor dem Fernseher sitze, was ich eigentlich selten mache, aber wenn, dann muss ich die Brille absetzen, es geht auch ohne.
Ja, so. Weil die Augen trainierbar sind, weil was du machst, sind ja im Prinzip Blicksprünge. Einmal von der Nähe, beispielsweise du trinkst einen Kaffee, guckst auf deine Hand oder auf die Kaffeetasse, guckst wieder nach draußen. Beobachtest Vögel, Tiere, grüne Blätter, was auch immer. Das heißt, deine Augen springen immer von einer Nahsicht zu einer Fernsicht. Sogenannte Blicksprünge, Divergenzen und Konvergenzen. Was du außerdem machst, du beobachtest jetzt, keine Ahnung, draußen einen Vogel, der von A nach B fliegt. Das heißt, du machst langsame Augenfolgebewegungen, befolgst also einem Objekt. Und was du dann noch machst, sind quasi Sakkaden, indem du vom einen Punkt zum anderen springst und wieder zurück, beispielsweise zu sagen, ah, hier ist ein grünes Blatt, ach, guck mal, da ist ein Vogel, ach, guck mal, das grüne Blatt, ach, guck mal, da ist ein Vogel. Das ist Augentraining. Bloß wir sind mittlerweile so doof, sitzen mit Verlaub den ganzen Tag vorm Rechner. Mein Augentraining sieht dann halt irgendwie so aus, dass ich mit dem Finger Augenspiralen mache und den Finger nachfahre, weil ich sonst den ganzen Tag halt von mir bis zum Laptop gucke. Und das meinte ich vorhin mit normalerweise in einem bewegten Alltag brauchst du diese Form von Training nicht, weil da hast du die.
Ja.
Wenn du den ganzen Tag draußen bist, dreidimensional, deswegen gab es Corona-bedingt so viele, unter anderem auch mit Nackenschmerzen, mit Schulterproblemen, weil man ja nicht mal mehr im Büro irgendwie sich mal umgedreht hat und irgendwas gemacht hat, sondern alle Meetings waren, zumindest bei den Büroarbeitenden, waren von heute auf morgen quasi sitzen, 1,5 Meter Entfernung, Laptop, that's it. Mehr Bewegung war ja nicht mehr da. Was wir aber eigentlich gewohnt sind, wir bewegen unsere Augen, wir bewegen unseren Kopf, wir gucken in der Umgebung rum, wir gucken mal, was ist in der Teeküche los, was ist denn auf der anderen Straßenseite los, beim Einkaufen, was ist denn oben oder unten in den Gängen. Alleine durch die Maske ist ja ganz vielen das Laufen schwerer gefallen, weil die Maske einfach vom peripheren Sehen das Bild eingeschränkt hat. Weil wenn du die Maske, die FFP2-Maske aufhast, je nachdem, nach Körperform, bei mir sitzt sie relativ straff, sehe ich ja ganz viel von meinem unteren Blickfeld nicht mehr. Deswegen sind ganz viele Leute super unsicher gelaufen und haben so angefangen zu schleichen. Jetzt kann man sich darüber aufregen, mit der FFP2-Maske, perfektes Atemtraining. Ich habe allen Kunden und auch Patienten damals immer gesagt, super, wir hatten Atemreduktionstraining. Andere machen dafür Höhentraining, fliegen sonst wohin auf die Höhe. Ihr habt das quasi individuell zu Hause. Also ich finde schon, wenn man das umkehrt, anstatt sich darüber aufzuregen, kann man das ja als Tool nutzen und sagen, ja fantastisch, beim Einkaufen mache ich sogar noch Atemtraining. Muss man ja nicht ein Leben lang machen, aber ich habe einige, die das tatsächlich, denen das so gut getan hat, die das auch heute noch machen.
Okay, dann ist das ja eine sinnvolle Erklärung oder eine nachvollziehbare Erklärung. So, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mit dieser Maske rumlaufen müssen oder ich kann es nicht. Ich leide unter Klaustrophobie. Das heißt also, ich gehe ja in die Schnappatmung über und dann krieg ich Schweißausbrüche. Dann habe ich natürlich überhaupt nichts gekonnt. So, genau. Und was mache ich in dem Fall?
Individuell, also ich hatte auch einige auch mit Long-Covid langsam wieder Geschwindigkeit rausnehmen dann sitzt man erstmal zu Hause mit der Maske und gewöhnt sich erstmal daran, wie das ist. Weil wenn man, es gibt relativ viele chronische Hyperventilierer, die zu schnell zu viel einatmen und quasi zu flach atmen. Also ich sage immer, die nutzen ihre Lunge wie so eine Espresso-Tasse.
Ja, ja.
Und nehmen quasi nur so eine Espresso-Tasse voll und wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Eigentlich hat aber ein gesunder Erwachsener hat ein Lungenvolumen zwischen 3 bis 7 Liter. Also wenn man sich mal so eine 3 bis 7 Liter-Kanne vorstellt und dann nehmen wir eine Espresso-Tasse, ergibt das nicht viel Sinn. Es gibt immer Ausnahmen, also gerade mit den Masken. Wenn man eine totale Panikattacke bekommt, dann gab es ja auch die Möglichkeit quasi, dass man die nicht tragen musste. Ich bin aber immer der Meinung, eine FFP2-Maske sollte man ohne Probleme eine halbe Stunde tragen können. Sonst stimmt halt was generell mit dem Atemmuster nicht. Und dann habe ich teilweise mit Klienten wirklich angefangen zu sagen, setz dich zu Hause entspannt hin, setz die Maske auf, krieg erstmal nur ein Gefühl dafür. Mach die nur um ein Ohr rum, dass du quasi noch ein bisschen mehr Sauerstoff bekommst. Ich hatte auch viele, die das auf der Arbeit tragen mussten und aber wirklich auch, also wirklich Probleme hatten. Die haben Kopfschmerzen bekommen beispielsweise. Okay. Die dann langsam Tag für Tag daran zu gewöhnen, okay, die ist keine Bedrohung. Man kann die Atmung Stück für Stück daran gewöhnen. Es ist natürlich aber, wenn man dann die Maske auf hat, laufen geht, dann noch im Supermarkt, alles Stress, viel Umgebungsgeräusche, viel visueller Input, also viele Farben, irgendwie Werbung blinkert überall auf, 1000 Sachen sind noch drumherum, muss das Hirn natürlich mit einmal sehr, sehr viel verarbeiten. Das heißt, da auch wieder Stress reduzieren, im Sitzen langsam anfangen, zu Hause ein bisschen damit hin und her laufen und dann Stück für Stück daran gewöhnen. Also ich bin ein Riesenfan von Sauerstoff- und Atemreduktionstraining, weil das einfach einen wissenschaftlich nachgewiesenen Mehrwert hat für so gut wie alle Vitalfunktionen.
Der Fan bin ich auch, aber ohne Maske, indem ich mir dann einfach, wie du das gezeigt hast, das funktioniert wie eine Eins und das mache ich jeden Morgen, das Fenster ist offen, ich stehe da und dann geht das los. Und dieses Training ist so wunderbar, wenn ich denke, wie lange ich weiteratmen kann, ohne dass ich merke, ey, boom, jetzt knallt es weg. Nein, es funktioniert. Das sind, ich glaube, ich habe das schon mindestens eine 30 Sekunden ist normal, mindestens eine Minute hingekriegt, ohne irgendwelche Bedenken. So, und deswegen, aber das geht einfach auch ohne dieses Teil. So, und
definitiv. Und so ist es ja auch viel natürlicher, mit deinem eigenen Körper zu arbeiten. Ja. Und das ist bei dir aber spannend, wenn du da so gut bist, weil genau das passiert nämlich dann. Also du entwickelst eine ganz andere Resilienz, weil der Körper quasi merkt, ah, okay, ich habe maximal eingeatmet, halt mir die Luft zu und versuche weiter einzuatmen. Im ersten Moment wird der Körper total gestresst und denkt, man erstickt. Also jeder, der diese blockierte Einatmung mal gemacht hat, bei den ersten 1-2 Wiederholungen sind eigentlich fast alle Klienten so, was passiert denn jetzt? Dann merkt der Körper aber, ah, okay, es ist ja noch ganz viel Sauerstoff im Körper vorhanden, verarbeitet quasi erstmal den vorhandenen Sauerstoff und senkt quasi damit sein Stresslevel, weil er merkt, ah, okay, ich muss nicht sofort wieder einatmen, sondern mein Körper hat eigentlich noch alles im Körper drin, was er braucht. Und damit reduziert sich Stück für Stück die Atemfrequenz. Das heißt, man kann weniger atmen. Man sagt im Schnitt immer, man braucht 20.000 bis 25.000 Atemzüge am Tag. Die meisten arbeiten aber 30.000 bis 40.000 Mal. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man jeden Tag 15.000 unnötige Bewegungen macht, also wenn man sich vorstellt, man macht das irgendwie mit dem Bizeps, würde jeder so sagen, ja, muss ja irgendwann wehtun. Ja, im Brustkorb machen wir das. Und mit dem ganzen, mit den Rippenbögen, mit dem Zwerchfell, das ist halt einfach eine extreme Überbelastung, die der Körper nicht braucht. Und dadurch haben so viele einfach so viel Spannung auf dem Brustkorb, also zwischen den Schulterblättern, im ganzen Schulternackenbereich, weil sie die ganze Zeit quasi eigentlich den Bewegungsumfang gar nicht richtig nutzen, sondern so in dieses völlige Überatmen kommen. Ja, deswegen, also, wenn man da aber lernt, mit weniger quasi auszukommen, baut der Körper auch die Abbaustoffe ganz, ganz anders um, weil dann so, ich sag mal, so eine Kettenreaktion aus biochemischen Kreisläufen wird damit angeregt.
Also 5 Atemzüge in der Minute, die sind ganz leicht zu schaffen.
Sehr gut.
Das ist überhaupt kein Problem.
Also, aber das ist so eine Ausnahme. Also nee, kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, damit bist du eine Ausnahme. Das schaffen die
nicht. Nee, das ist ganz bequem, weil ich habe auch versucht, diese Bauchatmung, und ich meine, die Babys machen es automatisch, die Kinder machen es automatisch, wir sind so doof, wir haben es verlernt, aber allein diese Bauchatmung wieder zu fokussieren, bewusst in den Bauch reinzuatmen, ja, und dann eben gucken, Bauch, Brust oben, einfach diese Übung zu machen, die ist so einfach, und ich hatte mir vor Jahren angewöhnt, so ein bisschen Atemtherapie, 4, 7, 8. Ne? 4 einatmen, 7 anhalten, 8 ausatmen. So, und dann habe ich gedacht, na gut, 8 ausmachen, da ist noch so viel da. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Einatmen. So, und ich glaube, ich habe dann unbewusst dieses Training so hingekriegt, die 5-mal atmen in der Minute ist kein Problem.
Sehr gut.
So, und ich denke, wir geben jetzt, dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, wir geben so vielen Menschen ein bisschen was an die Hand, was sie eigentlich tun können. Jeder hat sein Aua und jeder hat sein Wehwehchen und kann dann eventuell das, was ihnen am wichtigsten erscheint, mit rausnehmen.
Ja, das sind ja immer ganz unterschiedliche Motivationen. Also auch Kunden, die zu mir kommen, manche kommen irgendwie wegen Schmerzen, andere kommen, weil sie irgendwie Leistung steigern wollen, weil sie in Wettkampfvorbereitungen sind oder super viele, die irgendwie gerade eine Company aufbauen, umbauen und merken, oh Gott, Work-Life-Balance, sie sind nicht mehr so leistungsfähig, wie sie mal waren. Und ich glaube, dass da aber jeder seine eigene Motivation finden kann. Und jeder hat ja auch seine eigene Motivation. Ich hatte heute einen Kunden, der so meint, der hat es nur im Nebensatz gesagt, ja, sein Bauch stört ihn so ein bisschen. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, es gibt von der Biochemie her nur zwei Möglichkeiten, um Energie, also Kalorien, die man zugenommen hat, wieder dem Körper zu entnehmen. Das ist erstens Thermogenese, also Schwitzen.
Ja.
Das zweite ist Überatmung.
Ja.
Und dann guckte er mich an und war so, hä, und Ausscheidung. Da ich gesagt, nee, da ist es keine Energie, das sind Reststoffe, die dann abgegeben werden. Aber jeder, der abnehmen, das war sehr plakativ, aber da habe ich auch gesagt, jeder, der abnehmen will, sollte über Schwitzen und über Atmen nachdenken, anstatt die 35. schwachsinnige Crash-Diät zu machen, ja, irgendwelche Gürtelchen zu kaufen, die an irgendeiner Stelle vibrieren, irgendwelche Shape-Bänder umzuhängen oder keine Ahnung, irgendwelche Kügelchen und Tübchen und was es nicht alles gibt. Wo ich so gesagt habe, das ist eine ganz einfache Rechnung. Energie kommt rein wie im Ofen, Kohle kommt rein, wird verbrannt. Wo geht das Verbrannte hin? Als Rauch quasi Atmung raus und über die Hitze, Wärme. Nichts anderes passiert im Körper. Energie, Nahrung kommt rein. Wir arbeiten, wir denken, wir bewegen uns. Und dann hast du das Schwitzen als ein Output und Atmung als ein Output. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht.
Und was würdest du sagen, woher entstehen dann Rückenschmerzen?
Sehr gute Frage. Super individuell. Ganz viele unterschiedliche Gründe. Also gerade bei Rückenschmerzen weiß man, es ist immer das Zusammenspiel aus Stress. Also die mentale Komponente, eine gewisse Unzufriedenheit, Work-Life-Balance spielt immer eine Rolle. Und dann kann es unterschiedliche Gründe haben. Bei ganz vielen ist es einfach eine erhöhte Muskelspannung. Und die dauerhaft erhöhte Muskelspannung reizt dann Nozizeptoren, also sogenannte Gefahrensensoren. Wenn die dauerhaft gereizt sind, entscheidet das Gehirn irgendwann so, okay, jetzt muss eine Reaktion erfolgen und sendet eine Schmerzantwort. Mhm. Es kann mit Bandscheibenvorfällen, also mit Gewebeschäden zu tun haben, muss aber nicht. Es gibt ganz tolle Vergleichsstudien, also es werden 100 Leute beispielsweise werden ins MRT gelegt, ein Drittel hat einen Bandscheibenvorfall, aber keine Schmerzen, ein Drittel hat Bandscheibenvorfall und Schmerzen, ein Drittel hat Schmerzen und keine Bandscheibenvorfälle. Also weil viele immer so sind, oh Gott, du hast einen Bandscheibenvorfall, das ist ja fürchterlich, wo ich so denke, du hast vielleicht auch einen, weißt gar nicht, muss keinen Effekt haben. Es hängt ganz oft tatsächlich auch mit Überspannung aufgrund von Atmung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammen. Es kann damit zusammenhängen, dass tatsächlich irgendwelche chronischen Entzündungen vorhanden sind. Es kann tatsächlich auch knöcherne, also ich habe auch ein paar, die wirklich einfach eine krasse Gelenkarthrose haben oder ein Wirbelgleiten, wo einfach man denkt immer, Knochen reibt auf Knochen, das ist fast nie der Fall. Das habe ich, glaube ich, echt nur in einem Fall erlebt. Es kann Knorpelschäden geben. Meistens ist es tatsächlich ein strukturelles, ich sag mal, Sammelsurium aus zu wenig Bewegung oder einseitiger Belastung. Dadurch zu hohe Muskelspannung oder einseitige Spannung. Und dann, wenn der Ausgleich über Atmung, über Bewegung, über eine gesunde Work-Life-Balance nicht kommt, dann potenziert sich das halt. Aber Schmerz an sich ist ja immer nur ein Warnsignal vom Gehirn, der sagt, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist zu viel, zu wenig oder zu einseitig. Mhm. Und in meinem, also ja, in meinem Fall, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, aber dann sage ich mir auch mal, wo kommt der Bandscheibenvorfall her? Also ich finde, man darf immer noch mal 3 Schritte zurückgehen und sagen, wie angespannt ist man, wie glücklich, wie zufrieden ist man, wie sehr bewegt man sich, mhm, und wie sehr ist man in dieser Selbstwirksamkeit zu sagen, hey, ich habe selber einen Einfluss auf mein Leben, ich kann Sachen verändern, gesundheitlich, physisch, mental, körperlich, soziokulturell, also es hat ja ganz viele Ebenen.
Ich glaube, du kannst dich jetzt da wiederfinden, ne? In mhm, dem, was sie gerade erklärt hat.
Ja, total.
So, weil man einfach verkrampft. Und wenn du ständig in dieser Krampfhaltung bist, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Ne? Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja nur einige Jährchen älter bin als ihr, ja, ich meine, immerhin habe ich die 70 überschritten und ich bin trotzdem in dem Alter sehr wohl in der Lage, noch so viel für mich zu verändern. Ja, ich lerne jeden Tag dazu, ne? Und je älter du wirst, umso mehr lernst du ja dazu, weil ich will es, ne? Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, sagte meine Mutter immer. Und sie hat ja recht. Ja, und ich meine, als sie dann kurz vor ihrem 90. war und meinte, ja gut, jetzt höre ich auf zu lernen, ich will nicht mehr, dann haben wir das auch akzeptiert. Das ist die andere Seite. Ne? Aber wir können jeden Tag mit einem Mühe was für uns tun. Und wenn du das mit dem Stress gerade erzählt hast, wie hoch das Stresslevel ist, also ich glaube, man merkt es ja dann an seiner Körperhaltung oder an dem, wie wir belastet sind, was auf den Schultern lastet.
Ja.
Ich glaube, das ist dann das Stresslevel.
Und jeder merkt das ja ein bisschen anders. Also ich glaube, wenn man selbstkritisch ist, und ich habe das relativ hart lernen müssen, quasi durch die beiden OPs. Ich habe auch immer gesagt, ja, geht schon nicht, bin nicht gestresst. Jeder nimmt ja auch Stress anders wahr. Aber sich selber einfach einzugestehen, wir sind alle nur Menschen, wir sind alle ersetzbar und wir haben nur ein Leben, das sagt sich immer so leicht, wir haben nur ein Leben, nur einen Körper und man sollte das meiste, das Beste versuchen, egoistisch daraus ziehen, ist, glaube ich, aber was ich ganz vielen, vor allem auch Kundinnen und Kunden immer mitgebe, zu sagen, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, weiß man schon meistens, was nicht im Argen ist. Ob das Ernährung ist, ob das Privatleben ist, ob das Job ist, ob das Bewegung ist. Ich habe viele, die irgendwie auch in der Corona-Zeit festgestellt haben, ey, Berlin ist für sie einfach nicht die richtige Stadt. Sie finden einfach alles nur anstrengend. Für sie jeden Tag einen Kampf, in die U-Bahn zu steigen, durch diese volle Stadt zu fahren, wo ich auch gesagt habe, warum tut ihr euch das an? Fairerweise, ja, wenn man in der Luxussituation ist, quasi das selber ein Stück weit mit gestalten zu können. Man muss auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen natürlich gucken. Aber ich glaube, ich vergleiche das immer gerne, das habe ich, glaube ich, im Buch auch, mit so einem Gefahreneimer. Also wenn man sich einen Eimer vorstellt, da kommt alles rein, was man schon erlebt hat. Ja. Wie ernähre ich mich? Wie schlafe ich? Wie esse ich? Wie ist mein soziales Umfeld? Wie ist mein Job? In welcher Stadt lebe ich? Wie ist das Klima? Wie ist die Temperatur? Wie ist meine Umgebung? Wie ist mein Wissensstand? Wie ist meine Bildung? All diese Sachen. Der Körper ist in der Lage, super viel auszutarieren. Wenn da aber zu viel Stress in diesem Eimer drin ist, läuft der irgendwann über. Und dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sage mal, man kann dann quasi den Hahn aufdrehen und Stress ablassen. Für manche ist das irgendwie eine gute Massage, für manche ist das Zeit mit der Familie, für manche ist das Urlaub, für manche ist das Sport. Aber wenn der Hahn nicht ab und zu aufgedreht wird und quasi Stress wieder rauskommen kann, sondern immer mehr noch reinkommt. Und wenn wir uns Corona angucken, 2,5 Jahre Ausnahmezustand mit Kindern, die zu Hause betreut werden mussten, mit Homeoffice, mit man weiß nie, wie es weitergeht. Restaurants, so viele Jobs, die quasi weggebrochen sind. Die Pflege, die auf einmal doppelt so viel leisten musste, da hatte man halt kein Ventil. Man durfte nicht mehr zum Sport gehen. Kulturell war nichts mehr zu leisten. Du durftest deine Familie nicht mehr sehen. Also da ist ja quasi der Hahn zugedreht worden für ganz, ganz viele. Und da dann quasi zu gucken, wie kriege ich den aber Stück für mich individuell, je nach Rahmenbedingungen wieder aufgedreht. Weil wenn er dauerhaft zubleibt, dann kommt Schmerz. Weil dann der Körper einfach sagt, stopp, bis hier und dann nicht weiter. Du begehst gerade Raupe an deinem eigenen Körper. Wenn du so weitermachst, weiß ich nicht, da kommt irgendwann ein Herz. Und ich sage mal, Rückenschmerzen ist ja der Vorbote für, vielleicht kommt irgendwann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Mhm. Gott sei Dank ist ja unser Hirn schlau genug und geht erstmal über die Muskeln und nicht direkt an die Organe, sondern sagt erstmal Nacken verspannt, Rücken verspannt, Schulter verspannt. Der ist ja sehr sacht und sanft mit uns. Die wenigsten kriegen ja sofort, also auch alle Herzinfarktklienten, die ich betreue, die sagen alle, ja, sie haben schon 1-2 Jahre vorher gewusst, dass das Tempo, was sie fahren, das Stresslevel nicht gesund ist. Mhm. Und ich sage immer, es liegt doch an uns, wenn man das einmal verstanden hat, zu sagen, wie schnell und wie oft muss ich den Hahn aufdrehen und Stress rauslassen? Mhm. Und wie kann ich das für mich selber? Für mich, ich bin Kaffee-Junkie. Für mich ist, einen Kaffee in der Sonne zu trinken, ist für mich einmal Hahn aufmachen, Stress ablassen.
Ja.
Für mich Sport, Atmung. Ich brauche Kraftsport, ich brauche einen gewissen Load. Ich brauche nicht viele Menschen um mich herum, aber gewisse Menschen in einer sehr starken, intensiven Regelmäßigkeit, um einfach den Hahn aufzudrehen und zu sagen, jetzt bin ich wieder entspannt. Jetzt kann ich ja wieder 7 Tage durcharbeiten. Und ich glaube, da müssen wir oder dürfen wir die Leute bekräftigen, dass jeder für sich so seinen Wasserhahn findet oder seinen Stresshahn, zu sagen, was tut dir gut? Für den einen ist es Zeit mit dem Partner, für den anderen ist es eine Auszeit von der Partnerschaft.
Mhm. Mhm. Also ich denke mal, das soziale Umfeld, sich dann so auszuwählen, dass es passt, das ist sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Sehr
die soziale Komponente ja. spielt eine Riesenrolle. Es ist natürlich ein Luxus, sich das aussuchen zu können. Ich habe wirklich auch viele junge Eltern, die auch gesagt haben, also die Kita, die Lehrer, was auch immer, man hat nicht Einfluss auf alles, aber das sage ich immer, du hast einen Einfluss darauf, was es mit dir macht. Du kannst die ganze Zeit aufregen oder du bindest dich aktiv mit ein und versuchst, Sachen zu verändern. Oder du sagst, hey, das ist nicht mein Wirkungsradius, die Sachen werde ich nicht verändern, ich verändere aber die Sachen und den Input in der Zeit, in der ich einen Einfluss habe. Aber ich glaube, jeder kann für sich selber, wenn er ehrlich ist, man muss ja nur mit einer Sache anfangen. Das klingt immer alles so, ich sag mal, das ist ein bisschen wie ein Lego-Kasten. Man kann mit Schlaf, mit Ernährung, mit Bewegung. Viele Kunden sind da am Anfang so, Gott, das muss ich jetzt alles verbessern. Dann sage ich, nee, wie beim Lego-Spielen, such dir einen Teil raus. Guck, was dir am leichtesten fällt. Wenn der Dreierstecker nicht passt, nimm einen Zweierstecker. Probier einen langen Stecker. Und das ist ja, ich sag mal, es soll ja spielerisch sein, es soll ja Spaß machen. Wenn dir Fitnessstudio keinen Spaß macht, geh schwimmen, geh zum Tanzen, roll über einen Rasen im Park, völlig egal.
Ja.
Guck halt, was für dich mit fairerweise Zeit und Geldbudget und in der realistischen Umsetzung, in dem Setting, in der man ist, machbar ist. Aber ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man ein bisschen neugierig ist und mutig ist, statt Blicksprünge zu machen, guck beim morgendlichen Spaziergang auf die Hühner. Reicht doch, fantastisch. Hast du schon dein Augentraining weg für den Tag?
Ja, und allein, du hast es jetzt gerade gesagt, mutig. Dieses Wort Mut, das haben wir schon öfter mal gebraucht. Einfach geh doch mal in diese Mutabteilung rein. Sei mutig, mach es doch mal. Und eine Niederlage ist ja für mich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, weil wir überlegen, warum war das dem Moment eine Niederlage? Wo war die Ursache? Und wenn ich dann erkannt habe, was die Ursache war, drehe ich den Spieß rum. Und mach das Beste draus. Also mutig sein bedeutet für mich sehr, sehr viel. Geh einfach in den Mut.
Ja, oder das, was wir ja auch immer sagen, ne? Fang einfach erstmal an, guck, was dir gut tut. Das finde ich, hast du sehr schön beschrieben, gerade mit dem Kaffee.
Ja, deswegen.
Hahn. Minimalistisch.
Ja. Einfach auch alles das in dieser Bildersprache rüberzubringen. Das finde ich auch gut. Das versuchen wir ja auch, das so ein bisschen bildlich darzustellen, weil ich kann in Bildern viel besser die Sachen kombinieren, als wenn ich dir was erzähle. Ich lese jetzt was und dann denke ich, oh, ja, okay, gut. So, aber stelle ich mir das dann bildlich vor und habe dann vielleicht eine Geschichte, dann bleibt das ja hängen.
Wir lernen über Geschichten. Das ist ganz, ganz vielen, glaube ich, überhaupt nicht bewusst. Bitte? Schon mit Kindern. Also es hat einen Grund, warum Kinder Märchen und Kinderbücher und alles lesen. Weil quasi seit Generationen immer über Geschichten quasi die Bildung weitergetragen wird. Du erzählst das Beispiel von Goldmarie und Pechmarie. Ja. Du erzählst das Beispiel von Rapunzel. Du erzählst es also, ne, gerade Hänsel und Gretel. Ich habe keine Kinder. Ich kenne immer nur die ganzen drei Bücher, die ich mal
vorlese. Nee, die sind toll. Das sind die richtigen.
Aber so lernen wir quasi hier über die Geschichten. Und Geschichten kann man dann aber halt auch wieder zum Thema Selbstwirksamkeit. Du kannst ja auch anhand von Beispielgeschichten lernen. Und das sagen mir natürlich Kunden auch ganz oft, dass sie in mich ein anderes Vertrauen haben, weil sie meine Geschichte in Anführungsstrichen inspirierend finden, weil ich mir selber weitergeholfen habe. Ich hatte tatsächlich zwischendurch das Problem, als ich mir damals Trainer gesucht habe, und dann hatte ich teilweise fantastische Kollegen, aber so Sixpack-Typen, so Fitness, also wirklich so Typ Fitnessmodel. Und ich dachte mir dann so, ja, aber was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Ich bin gerade das zweite Mal Bandscheiben operiert. Ich bin irgendwie in Anführungsstrichen klein und zierlich. Und ihr sagt mir jetzt, ich soll Krafttraining machen. Ich habe einfach Schiss, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Und das heißt aber nicht, ich meine, auch nicht jeder Gynäkologe kriegt Kinder und kann trotzdem fantastischer Gynäkologe sein. Ich glaube aber einfach, und das habe ich ganz oft die Diskussion mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn wir mehr auch die Geschichten von unseren Kunden weitergeben, die halt Mut machen, weil zu sagen, sei mal mutig, ist wie wenn ich einer Sprinterin sage, renn mal schneller. Ja, wenn sie wüsste, wie, würde sie es wahrscheinlich machen. Sie weiß aber ja nicht, wie sie es machen sollen. Das heißt aber wieder in diese Lernmodelle zu gehen und zu sagen, hey, es gab da zum Beispiel ein Beispiel, ich habe das so gemacht, man könnte es auch so machen. Ich habe eine Kundin, die hat das gemacht. Ich habe einen Kunde, der hat, keine Ahnung, XYZ gemacht. Und das ist ja das, was wir auch mit Märchen machen, dass wir über Geschichten erzählen, was ist eigentlich möglich. Schneewittchen, die schon tot war, vergiftet worden, aber die hat einen Prinz kennengelernt. Das ist ja dieses, hey, Selbstwirksamkeit, es ist ganz viel möglich. Die Geschichte geht weiter und sie lebt glücklich bis an ihr Lebensende. Gut, den Rest der Geschichte erzählt dann wieder keiner oder fängt dann wieder neu an. Aber ich glaube, dass dieses Mut machen einerseits total wichtig ist, dass das aber auch eine Aufgabe von uns allen ist, anderen Mut zu machen, weil das nehme ich total, und sich aber selber einzugestehen, das hast du gerade auch so schön gesagt, dass halt auch Fehler dazu gehören. Für viele Perfektionisten ist es, glaube ich, schwer. Ich habe mal von einem Coach gelernt, einfach, wie hat er das immer gesagt, erlaube dir, dich in die Ungewissheit hinein zu entspannen. Wenn du alles wüsstest, wärst du schon tot. Du weißt ganz viele Sachen nicht. Und eher so ein bisschen diese Pippi-Langstrumpf-Attitüde, habe ich noch nie gemacht, kann ich bestimmt super. Das war für mich so die erste Assoziation, als ich gefragt wurde, ob ich ein Buch schreiben will. Und ich mir so dachte, keine Ahnung, Bachelorarbeit ist 10 Jahre, 12 Jahre her. Buch schreiben kann nicht so kompliziert sein. Habe ich ein bisschen unterschätzt, fairerweise, aber hat ja am Ende geklappt. Aber einfach da wirklich, vielleicht auch mit einer gewissen Naivität, vor allem aber mit einer Neugierde reinzugehen, zu sagen, ach, ich gucke mir das mal an, und sich dann aber Support und die richtigen Leute zu holen. Also geht euch ja, glaube ich, offensichtlich auch so. Ich glaube, wenn man so ein Sparring hat oder so, jeder hat mal Phasen, wo alles nervig ist und wo man echt keinen Bock mehr hat. Und dann aber jemanden zu haben, der einen wieder ermutigt und man sich quasi gegenseitig so ein bisschen beschleunigt, ist, glaube ich, total wertvoll, das nicht als Schwäche einzugestehen, sondern zu sagen, nee, ich mache auch meine Steuererklärung nicht selber, da hole ich mir ja auch Hilfe und eine Grundkompetenz von jemand anders rein. Keiner würde auf die Idee kommen, die wenigsten, das Auto selber zu reparieren. Irgendwie auch ein Experte. Aber so beim eigenen Wohlbefinden denkt man immer so, es muss ich selber hinkriegen, wo ich denke, nee, redet mit anderen Leuten drüber. Man braucht keinen Coach, man braucht keine Trainer. Meiner Meinung nach bräuchte man das alles nicht, wenn man gute Freunde und ein gutes soziales Umfeld hat. Weil jeder hat irgendwie ähnliche Situationen schon mal mitbekommen und erlebt. Und sich darüber auszutauschen und ehrlich in Austausch zu gehen, kann, also hat mir in meinem Leben und auch bei den Klienten, mit denen ich arbeite, auf den meisten Mutschub quasi gegeben.
Das klingt so toll, weil wenn ich sowas weiter verbreite, dann sage ich, Moment mal, ich mache dann erstmal einen Selbsttest, ich gehe dann aus dieser Selbsterfahrung heraus. Wenn ich was Neues erfunden habe, wo ich denke, oh, das könnte funktionieren, nee, erstmal selber testen, dann versuche ich noch jemanden zu finden, die nennt sich dann Versuchskaninchen, weil sie machen mit, dann habe ich meine Meinung und habe die andere Meinung, und wenn ich dann merke, es hat funktioniert, dann gebe ich das natürlich mit offenen Armen weiter. Also ich habe das bei mir so und so und so gemacht. In meinem Versuchskaninchen hat gesagt, es funktioniert. Ich würde dir vorschlagen, es auszuprobieren. So bis dahin, und dann ist die Grenze. Was du daraus machst, ist deine Sache. Ich gebe dir das an die Hand, weil ich kann die Welt nicht retten. Ich kann nur anbieten. Und wenn derjenige dann für sich entscheidet, ja, ich probiere es, und nach 3 Tagen feststellt, ach, da kommt ja nichts. Ach, weißt du, naja, es bringt doch nichts. Ich glaube, das war gut, so wie es war. Prima, das ist deine Entscheidung. Schön, dass du mir zugehört hast, aber es ist deine Entscheidung. Das ist mir schwer gefallen am Anfang. Dann wollte ich die Leute retten. Dann habe ich die versucht, mit Engelszungen zu bereden oder zu bequatschen. Hör doch mal zu, versuch's doch nochmal. Das geht nach 3 Tagen nicht. Was 10 Jahre lang kaputt gegangen ist, kannst du nicht in 3 Tagen reparieren. Ach ja, aber, na gut, wenn ja aber kam. Und dann habe ich dicht gemacht. Habe gesagt, was tust du dir eigentlich an? Du kannst sie nicht retten. Es ist ihre Entscheidung. Das Angebot ist da. Jederzeit stehe ich zur Verfügung für jegliche Nachfragen. Ja, ich habe dich doch schon 10-mal gefragt. Ich sage, dann fragst du mich 12-mal. Wo ist das Problem? Und das hat sich so toll entwickelt in dem Kreis, wo ich jetzt eben diese ganzen Sachen losgelassen habe. Da kommt immer wieder, du hast mir gesagt, das hast du so und so gemacht. Wie war das gleich? Ich habe dich zwar schon mal gefragt, ich sage, ja, du kannst mich doch fragen. Ich weiß auch nicht alles, ich muss nur wissen, wo es steht. Ne? Ich merke mir nicht alles, ich muss nur wissen, wo es steht. So, und wenn du weißt, ich habe dir das erzählt und du fragst mich dann nochmal, dann bleibt es hängen. Und wenn du es in 14 Tagen vergessen hast, dann fragst du mich wieder, wo ist das Problem? Und das ist so toll, ja, weil das entwickelt so eine Selbstdynamik. Man muss sich einfach nur trauen und sagen, ich mache es für mich.
Ja, einfach dieses Losgehen wieder, ne?
Ja.
Weil das zeigt ja, du lernst ja immer dazu. Also.
Ja, wir sind lernende Systeme, die halt dauerhaft lernen. Und das hat mich eine Zeit lang auch total beschäftigt, dass ich mir so dachte, boah, bin ich schon gut genug? Kann ich schon genug? Weiß ich schon genug? Und ich habe bei Dr. Kopp ganz viele Ausbildungen gemacht, denen auch so gesagt hat, wir wissen nichts. Alle 3 Jahre ändert sich die Wissenschaft so extrem und alles, was du davor gelehrt hast, ist dann eigentlich schon wieder widerlegt. Sondern zu sagen, was ist nach bestem Wissen und Gewissen, was steht jetzt in deiner Macht, wo hast du einen Einfluss, war für mich halt ein total wichtiges Learning, auch zu sagen, was du gerade auch meintest, wo ist mein Einfluss, wo kann ich Einfluss wirksam machen? Mhm. Ich muss die Welt belehren, und jedem irgendwie erzählen, wie toll neurozentriertes Training ist und dass es die einzige tolle Möglichkeit ist. Nee, gar nicht. Jeder Trainingsansatz, jede Bewegung ist fantastisch. Das ist eine Perspektive auf Bewegung und auf Wohlbefinden. Es gibt tausend andere Sachen. Beim Yoga macht man sehr, sehr ähnliche Sachen. Beim Pilates, beim Kickboxen, beim Tai Chi. Also sind ja alles unterschiedliche Zugänge. Und sich aber zu erlauben, zu sagen, hey, das sind meine Erfahrungen. Es ist eh alles super individuell. Wir können die Kompetenz und Expertise von Menschen sowieso nicht einschätzen, meiner Meinung nach. Was weiß ich, ob mein Arzt, ob mein Prof, ob meine Ärztin kompetent ist oder nicht. Ich kann einschätzen, ob die Art und Weise, wie sie kommuniziert, mir taugt. Und ob ich damit quasi klarkomme und ob ich mir das annehmen kann, auch die Kritik, auch das Feedback. Ich sag mal, wenn man solche Leute gefunden hat, festhalten, aufsaugen, wie ein Schwamm. Echt, Leute freuen sich, wenn man Wissen teilt und wenn man nachfragt. Also ich zumindest und alle Leute in meinem Umfeld. Und da aber genau das, was du gerade auch meintest, Ines, einfach loslaufen und zu sagen, hey, fang mit einer Kleinigkeit an. Das Kleinste, was du heute verändern kannst. Und sei es ist, ich esse am Tag eine Erdbeere. Super, hast du schon eine Ernährungsumstellung gemacht, wenn du vorher keine Erdbeere gegessen hast. Muss nicht sofort eine komplette Umstellung sein. Wenn du vorher noch nie was von Atemtraining gemacht hast und jetzt darauf achtest, ob du mit dem Mund oder die Nase atmest, reicht mir. Du musst keine Übung machen. Erstmal ein Bewusstsein schaffen. Super, änderst du viel, viel mehr.
So ist es.
Wow.
Ja, nee, aber das ist so toll, weil du hattest jetzt während deiner Rede auch wieder mal diesen Punkt, bin ich gut genug, kann ich das, ist es so, und diese Frage darf sich eigentlich gar nicht stellen.
Aber das ist ja genau unser Thema, was irgendwie immer wieder kommt.
So, und genau diese Frage muss ich mir, wofür oder warum soll ich, für was soll ich gut genug sein? Ich bin ich. Ich bin Individudel, ich bin ich und kein anderer ist wie ich. So. Und wofür soll ich dann gut genug sein? Natürlich bin ich für mich, ich bin immer gut genug. Ich genüge mir selber. Und wenn ich mir das aber nicht bewusst mache und mir die Frage stelle, ach Mann, sehe ich heute schön aus, hängt mein Haar heute nach links, ich war mit 40 grau, na und? Wo ist das Problem?
Aber würdest du sagen, dass du schon immer so warst oder würdest du sagen, dass das mit der Erfahrung und mit dem Alter, dass du da stärker geworden bist, auch nochmal in dieser Position?
Ich vermute, ich war schon immer so ab Anfang 30 und hab mich dann aber einfach gesteigert. Ne? Ich bin mit Anfang 30 Witwe geworden und ich glaube, das hat mein Leben geprägt. So, ich hatte ein kleines Kind und stand von jetzt auf gleich dann eben alleine. Und das hat höchstwahrscheinlich auch mein Leben geprägt. Aber allein aus dieser Lebenserfahrung heraus, ich habe mich durchgeboxt. Ich habe mein Leben in die Hand genommen. Ich glaube, all das sind die Dinge losgegangen. Der Weg ging nie geradeaus. Ich habe immer die Weiche gestellt und habe den Umweg genommen. Wenn er nicht geradeaus ging. Natürlich war es schön, wenn er geradeaus ging, aber allein diese Lebenserfahrungen und vielleicht, weil man auch, ja gut, wie gesagt, vor 50 Jahren bist du ja anders aufgewachsen, du bist ja noch natürlich aufgewachsen. Da wusstest du noch, wo die Kartoffel wächst, da wusstest du noch, wenn du die ausgebuddelt hast. Und
das weiß ich auch alles noch.
Anschließend auf dem Feld, denn wir sind dann nachlesen gegangen, die Bauern sind los mit ihrem Pflug, die haben die Kartoffeln und wir als Kinder sind dann losgezogen mit dem Korb und haben die Kartoffeln, die noch übrig waren, die kleinen Süßen.
Die kleinen, die schmecken am besten.
Eben, die haben wir dann eingesammelt und dann wurde am Feldrand ein Feuer gemacht, das Kartoffelkraut angebrannt, dann haben wir die Kartoffeln da drinnen schon gebacken. Ach, war das lecker. So, vielleicht hat das auch so ein bisschen was bewirkt, ne? Dass man einfach noch natürlicher aufgewachsen ist.
Ja, warum ich bloß nachfrage, weil ich finde, deswegen finde ich auch euer Format so spannend. Ich glaube, dass wir halt auch einfach in den unterschiedlichen Generationen so unterschiedliche Erfahrungen selbstverständlich gemacht haben, so unterschiedliche Charaktere haben, so unterschiedlich sozialisiert worden sind. Ja. Auch so viele Diskussionen, die ich, also ich habe keine Großeltern mehr, bei mir sind die beide 2006 gestorben, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, auch über die Generationen hinweg sich darüber auszutauschen, weil ich glaube schon, dass Ines, glaube, wir sind ja eher eine Generation, das ist, ja, man will sich nicht vergleichen, aber ganz Social Media ist darauf ausgelegt, dich zu vergleichen. Also das geht ja schon mit so ganz vielen Kleinigkeiten los. Die Leute fangen, da stehen morgens auf und gucken erstmal bei Instagram, was sie eigentlich heute Nacht alles verpasst haben und was sie am Wochenende alles verpasst haben. Sowas. Und ich glaube, da diesen gesunden Abstand aufzubekommen und zu sagen, das ist alles super und ist alles fantastisch, es hat aber eigentlich nichts mit mir zu tun und mit meiner Welt, sondern dieses, und ich musste das tatsächlich durch die beiden OPs relativ hart lernen. Ich weiß noch, wie ich, bei der ersten war das krasser, lag ich echt im Bett, also vor dem OP-Saal quasi, und habe so gedacht, okay, worst case, wache ich auf, weil ich kann die Beine nicht mehr bewegen.
Ja.
Und auch wenn die dir 20 Mal erzählen, ja, es ist ein Routineeingriff, ist mir völlig egal, ob das ein Routineeingriff ist, trotzdem mein Körper, ich spüre gerade meine Beine nicht. Und ich war damals irgendwie Ende 20, dachte mir so, oh, irgendwie nicht so geil. Und ich glaube, dadurch bin ich auch schneller geworden darin zu sagen, ist mir alles egal, wie die anderen das machen. Bin ich Expertin, gibt es Leute, die seit 40 Jahren meinen Job machen und die vielleicht erstmal ein Buch schreiben sollten, ja, aber schreiben die Buch? Nein, also ne, anfangen, machen. Ist das beste Buch, was ich je geschrieben habe? Nein, jetzt beim zweiten, was gerade bei einem anderen Verlag ist, habe ich ganz viele andere Sachen, ganz viele andere Perspektiven wieder reingenommen. Wenn ich jetzt höre, der Titel sagt niemandem was, neurozentriertes Training, das ist so, hä, neuro was? Würde ich mittlerweile auch einen anderen Titel wählen wahrscheinlich, um mehr Leute, um wirklich Endkunden abzuholen. Aber ich mir denke, ja, wusste ich halt nicht besser. Habe ich noch nie gemacht, einfach anfangen. Und ich glaube, so diesen nicht vorhandenen Perfektionismus, einfach so eine gewisse, mit Verlaub, leck mich am Arsch Einstellung. Ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Im schlimmsten Fall funktioniert es halt nicht cool, dann weiß ich, es halt nicht funktioniert. Sehr Hypothesen, quasi ein bisschen wissenschaftlich ranzugehen, ist ein Experiment. Egal, was rauskommt, ich habe einen Wissenszuwachs. Ja. Das ist, glaube ich, für viele gut, weil es sagt sich immer so leicht, ja, einfach mal mache, einfach mal anfangen, ja, aber wenn ich doch dann scheitere. Also das ist ja, viele sind ja auch wirklich so erzogen worden, es gibt kein Scheitern. Wenn du schlecht bist in der Schule, bleibst du sitzen. Also diese Neugierde wird ja zumindest im deutschen Schulsystem auch relativ schnell schon unterbunden. Anstatt Kindern beizubringen, hey, was sie alles Tolles können und wo Potenzialentfaltung ist. Gibt es ganz viele tolle auch Modelle und sowas, kann auch jeder ehrenamtlich sich ja mit einbinden ins Bildungssystem. Aber ich glaube, dass das einfach total wichtig ist, bei den Leuten diese Neugierde immer wieder zu wecken, zu sagen, es ist fantastisch, was der Körper alles kann. Ja. Bis man tot, bis zu der Sekunde, wo man tot ist, baut sich das Gehirn nonstop um.
Ja.
Und man entscheidet selber, in welche Richtung es sich umbaut. Ob man da sitzt und das Hirn sich auf die Fernsehguckentfernung und sitzend quasi anpasst oder ob man sagt, nee, irgendwie würde ich gerne meine Kinder, Enkelkinder, Umgebung, Gerüche, Geschmack, Sprachen, was auch immer, würde ich gerne irgendwie noch mehr entdecken und erkunden. Dann go for it, anfangen. Essen ist für viele, glaube ich, leicht und Getränke, darüber Neues zu probieren. Deswegen rede ich viel von Essen und Trinken und sage immer auch Trainings wie ein Buffet. Pick dir was raus. Am Buffet sagst du ja auch nicht, ich war einmal am Buffet, das hat mir nicht geschmeckt, ich gehe nie wieder essen. Hat halt nicht geschmeckt, ja, und bestell beim nächsten Mal was anderes.
Richtig, richtig. Ja, aber ich glaube, dass auch, du hattest ja jetzt schon fast auf den Punkt gebracht, dadurch, dass wir nun zwei Generationen sind, die ziemlich weit auseinander sind, haben wir natürlich die Chance, uns auszutauschen. Ich vermisse es allerdings, dass ich, jetzt fangen sie zwar an, dass meine Enkelkinder mich fragen, Oma, wie war das damals? Sie fangen langsam an. Das vermisse ich ein bisschen. Noch ist das Interesse nicht wirklich da.
Wie alt sind die?
Etwas älter, 12 und 10. So, und dann die Kleineren dann. Aber die Große fängt dann schon mal an und fragt dann schon mal.
So ne? Klein sind sie gar nicht.
Nein, mehr. Natürlich nicht. Etwas älter, ja. Aber nee, sie könnten ja schon, die Neugierde könnte ja schon da sein. Aber ich kann es denen natürlich auch unbewusst unterjubeln, so ist das nicht.
Indem wollte ich gerade sagen, sie kennen es ja gar nicht. Sie wissen also, ja gar nicht, wonach sie fragen können.
Ja, also jubel ich denen das unter und sage, du, wir haben das damals so und so gemacht, versuch's doch mal so und so. Und dann, wenn die Neugierde dann geweckt ist, dann kommt auch mal eine Gegenfrage. Es heißt aber, warum kennen sie es nicht? Vielleicht... Ich meine, gut, unsere haben die Chance, mit Omas zusammen zu leben. Aber warum kennen die das?
Den Kleinen ist ja schon so klar. So, ich nehme die kleinen Erdbeeren, weil die schmecken besser. Weil das
Das stimmt.
Das hat sich schon unbewusst.
Unbewusst haben wir denen das schon mitgegeben. Das stimmt, ja. Wenn ich jetzt so eine Erdbeere habe oder ich habe so eine. Und wenn ich dann noch die Walderdbeere dagegen halte, dieses Mini-Ding, und habe dann, wow, was ist das für ein Geschmack? Ja, das ist Erdbeere. So, die andere war zwar süß, aber das hatte nichts mit der Erdbeere, mit dieser Walderdbeere zu tun. So, wenn du denen das unbewusst, das haben wir denen untergejubelt, ja, ja. Es stimmt schon, die machen das. Du musst sie nicht an die Hand nehmen und sagen, wir machen das, sondern sie kommen dann und fragen. Oder du zeigst ihnen das einfach. Und
das ist ja diese Neugier, die Luise auch eben meinte.
Ja.
Weil die haben vor Jahren ja auch schon Videos gedreht und haben durch dieses Videodrehen auch total viel gelernt. Ja. Aber das war dieses Intrinsische, so, boah, wir haben jetzt Bock, ein Video zu machen.
Ja.
Und darum sind sie dann ja auch öfter im Podcast, weil sie dann
Lust haben. Sie wollen das, wir wollen.
Einen aufzunehmen.
Und können wir nicht mal wieder einen Podcast machen, ja? Und das ist das Schöne. Das kommt nicht, dass wir gesagt hätten, wir machen. Nein, sie wollten das. Das ist richtig. Und wir haben sie auch mitgenommen. Und dadurch, dass diese Vielfalt.
Und wir haben auch was gelernt. Wir haben letztens eine Folge über Jugendwörter gemacht. Und die war so toll. Also das war total spannend. Die haben uns 20 Jugendwörter vorgelesen, beziehungsweise mussten wir die aussprechen. Und
das ist. Du musst dazu sagen, ich musste sie vorlesen. Da haben sie sich schon mal rundherum alle kaputt gelacht. Und Ines hat dann versucht zu erklären. Und ich musste eine Erklärung abgeben. Und ja, das Gelächter war einfach toll. Und dann wurden sie uns erklärt. Ne? Also von den 20 hatte ich ja 4 zumindest fantastisch hingekriegt, indem ich es kombinieren konnte.
Aber gut. Wird,
ja, ich meine, ich muss die nicht wissen. Aber andererseits, ich weiß jetzt, wenn die mal sowas loslassen, dann weiß ich zumindest, wovon sie reden. Ich benutze die nicht. Wozu? Aber ich kann es zumindest interpretieren, was wollte das Kind mir gerade gesagt haben.
Kommunikation eben. Du begibst dich auf ihre Ebene quasi mit der Sprache. Ja. Da geht es ja oft schon los. Und wenn das Interesse nicht da ist, wenn man das nicht kennt, ich meine, früher sind halt die Generationen ja auch viel näher beieinander aufgewachsen. Also natürlich. Für mich war das klar, dass mein Opa hat uns immer von der Schule abgeholt, dann waren wir zu Hause den ganzen Tag irgendwie im Garten und haben da halt wirklich noch die Kartoffeln gesteckt und geerntet und solche Sachen gemacht. Aber je nach Wohn- und Lebenssituation wächst man ja jetzt gar nicht mehr so sehr mit den mit den Großeltern auf, sondern ne, das ist ja einfach völlig anderes Zeitalter tatsächlich. Digital ist man sich vielleicht näher geworden oder gekommen, auf anderen Ebenen dafür vielleicht entfernt. Und ich glaube, da liegt einfach eine Riesenchance, ein Riesenpotenzial, das aber einfach zu nutzen, um halt einerseits exemplarisch einfach so Vorbild, oder was heißt Vorbild, das klingt immer schon so wertend, aber einfach um so Lebensimpulse zu geben.
Ja,
ich habe gerade so gesagt, dass früher haben wir das so gemacht. Ich hatte so oft, also weiß ich jetzt noch, Situationen mit Oma und Opa, die dann irgendwie anfangen, ja, das hatten wir früher gar nicht, wir haben das so und so gemacht, ja, Handrührgerät hatten wir gar nicht. Oma hat jedes Mal beim Kuchenbacken gesagt, ach, lass das schwachsinnige Gerät weg, dafür habe ich doch Hände.
Das ist weißt super, das so toll.
Das ist heute alle KitchenAid und alles muss voll automatisiert sein, cool, und dann backt ihr das Brot noch direkt da drin. Das heißt, Oma hat immer gesagt, die Hände, die müssen bewegt werden, das muss richtig, kalte Hände, die Hände müssen vorher kalt sein, damit auch der Hefeteig richtig aufgeht. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die prägen sich, also haben sich zumindest bei mir eingeprägt. Aber klar, wenn man so nicht aufgewachsen ist, dann kennst du das ja gar nicht. Und dann gibt man das natürlich auch nicht an die Kinder oder Enkelkinder oder nicht Neffen, wie auch immer, Patenkinder weiter. Und deswegen finde ich das so wertvoll und so wichtig, dass man eben über solche Sachen spricht, weil Diskussion hatte ich heute Morgen mit einem Kunden schon. Das finde ich das Schöne am neurozentrierten Training, dadurch, dass es nicht so ein, das ist jetzt die Übung und das musst du machen, sondern mein Ansatz ist halt, was ich vorhin gesagt habe, ich will das ja in den Alltag integrieren. Deswegen kommt man vom Stöckchen ins Steinchen und dann redet man auf einmal über die Geopolitik oder über generationsübergreifendes Wohnen, Walderdbeeren und Erdbeer- und Kartoffelernte, weißt du? Ist aber doch viel emotionaler, es bringt die Leute doch viel, viel weiter, und dann das irgendwie in Kontext zu bringen, finde ich halt so viel spannender, als zu sagen, so, wir machen jetzt Übung 1, stellt euch alle gerade hin, sondern nee, idealerweise braucht man mich irgendwann gar nicht mehr, sondern die Leute atmen einfach automatisch, wir sind ja nicht bescheuert. Und man weiß es ja, das ist ja eher so eine Gedankenstütze, nochmal zu sagen, hey, setz nochmal einen Impuls, wie beim Klavierlernen, lern doch mal Klavier und dann kannst du es, lern mal Fahrrad fahren, investier mal in das neue Spielzeug, eine neue Übung, ein neues, und integrierst dann deinen Alltag.
Ja. Ich glaube, das war so ein richtig schöner Abschluss, oder?
Ja.
Du hast uns jetzt so viel mitgegeben, also so viel zum Nachdenken, zum Nachmachen, zum in sich gehen. Also ich finde das so toll, weil
Und aber auch schön, wie das harmoniert und wie sich das so ergänzt.
Das, ja, siehst du? Ja.
Ich kann sagen, so viel habe ich gar nicht mitgegeben. Ich finde, ihr habt da ziemlich viel Input reingegeben und vor allem auch, wie ihr es schon umsetzt und macht. Also es ist ja das Schöne, soll ja ein Miteinander sein. Ja,
richtig, richtig, richtig. Und aber alleine das, was du jetzt eingebracht hast, deine Ideen und alles, wie man es umsetzen kann. Das war wirklich für mich sehr wichtig. Wir können ja dem Moment so vielen Menschen was an die Hand geben. Und ich glaube, das macht doch eigentlich die ganze Sache wieder aus. Das macht uns aus. Wir wollen einfach bloß informieren und sagen, macht etwas daraus.
Einfach anfangen.
Das ist dein Lieblingssatz. Anfangen.
Ja, aber es gibt ja auch dieses, ich weiß gar nicht, von wem ist das denn? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber. Ne? Ich kann es zwar manchmal nicht mehr, ich weiß gar nicht, von wem das ist, das Gedicht, aber ich finde, das ist so, Es ist ja auch schön, wenn man mit was Neuem anfängt. So dieses, hey, mal gucken, sich entwickeln.
Ja, ich entwickle mich nur weiter, wenn ich anfange. Ja. Ach, schön.
Ja, wow. Ja, vielen Dank.
Nee, das danke war euch beiden. Sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr cooles Gespräch. Ich liebe das immer, wenn man mit Menschen spricht, wo man keinen Fragebogen abarbeitet, sondern wo man wirklich miteinander ins Gespräch kommt.
Ja, und das ist eigentlich das, was wir ja auch lieben. Das war, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, ein halbes Jahr vorher wollte sie den ja schon machen, dann haben wir morgens hier einfach diese Gespräche geführt. Und teilweise waren die dann so interessant, dass sagst du, warum lassen wir nicht die Menschheit dran teilnehmen?
Ich finde es schon, also deswegen habe ich euch ja auch angeschrieben, weil ich mir wirklich so dachte, okay, das ist echt ein spannendes Format, man hört euch gerne zu.
Ja.
Und habe so das Gefühl, also ich hatte, als ich den ersten mir angehört habe, dachte ich mir so, ich habe dann so vor mich selber hingeprabbelt und quasi euch ins Gespräch mit eingebunden und dachte schön. Dann so, ach, ist ja Quatsch, ihr hört mich ja gar nicht. Aber also dieses ne, Gedankenanregen ja, finde ich total spannend schön. Bei euch beiden.
Oh, das ist fein. Das freut mich ja, dermal. Schön. Vielen Dank. Du hast uns gesucht und gefunden und hast uns heute so viel mitgegeben.
Das freut mich.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.